Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Schildheuer.
Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Vorstopper-Folge. Wir haben eine ziemlich erfolgreiche BVB-Woche, glaube ich, hinter uns. Zwei Siege, zwei absolute Gefühlsachterbahnen. Und ich teste jetzt direkt mal meinen Vorstopper-Kollegen Michael Schulz, der jetzt gleich direkt hoffentlich die passende Antwort auf meine Frage hat. Michael, was sagt dir die Zahl 39?
Was mir die Zahl 39 sagt?
Ja.
Erstmal auch an euch alle.
Ja, genau,
stimmt. Ein Hallo von mir. Die Zahl 39, ja, steht aus der 3 und der 9 oder dritte, 9 ist mein Geburtstag. Sonst sagt mir die Zahl gar nichts.
Die Zahl sagt dir gar nichts. 39 Villarreal-Fans waren in Dortmund.
Ach doch, das. Es war nur 38. Der eine hat, glaube ich, Sternhagel voll irgendwie in der Kneipe in Dortmund gelegen. Habe ich gehört. Also.
Ja, das habe ich auch gehört. Also kurios, diese Auslosung und dann sofort spielen. Ja, das hat auch Auswirkungen auf die Auswärtsfans. Das kann ich schon verstehen.
Ja, das stimmt. Ja, das ist ja merkwürdig gewesen, muss man ehrlich sagen. Ja, ich habe das auch gelesen ein paar Tage vorher. Dachte ich, wie kann das denn sein? Ne? Aber ja, da müssen sie noch ein bisschen dran feilen an der Planung. Ne? Da muss man vielleicht mal ein bisschen eher auslosen und die Spiele zuordnen. Ne?
Würde ich auch sagen. Also ich glaube, wenn Dortmund auswärts gespielt hätte, sähe das anders aus. Sprechen wir gleich drüber. Villarreal, Hoffenheim, alles rundherum. Ey, wir haben schon wieder so eine pickepackevolle Sendung, das glaubt ihr gar nicht. Wir starten aber rein mit Schulz Kommentarecke.
Schulz Kommentarecke.
Und bitte, Michael, du hast die besten Kommentare rausgesucht.
Ja, was heißt die besten? Das sind ja immer alles sehr schöne Kommentare, muss ich sagen. Aber diesmal ging es natürlich in der Hauptsache, oder in der Hauptsache waren es Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Also dafür erstmal an alle, ja, an alle. Herzlichen Dank dafür, habe mich sehr gefreut. Möchte aber herausheben, dass Angie Madcat sich auch gemeldet hat und zum Geburtstag gratuliert hat aus Kalifornien. Zum ersten Mal jetzt in der neuen Videocast-Folge. Das weißt du vielleicht nicht, aber Angie Madcat ist auch Dauerzuhörerin von uns schon seit Jahren. Habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut, ist wieder dabei. Und dann möchte ich noch Frau Herzkatze erwähnen. Ja, da fiel mir der Name so ins Auge, weil das hier Madcat, ja, Angie Madcat und Frau Herzkatze sind zwei verschiedene, aber die hat mir auch gratuliert. Vielen Dank. Und was ich noch gesehen habe, dass auch Porto Affe, unser Olli, wieder dabei ist. Auch an dich, Olli, herzlich willkommen wieder hier in unserer Truppe. Ja, dann gab es noch einen kurzen Hinweis von Surf and Score, ob wir beide schon eine Ehekrise haben, wir beide.
Wir beide?
Denn, ja, weil es gab einen neuen Podcast letzte Woche und du, Julian, hast nicht erkannt, dass ich beim Friseur war. Da mutmaßte Surf and Score, ob es da vielleicht eine Krise bei uns gibt. Ne? Nein, ich habe ihn deswegen rausgesucht, weil, liebe Grüße von Kevin, so heißt er, ich bin Schweizer BVB-Fan, angesteckt als Kind durch Chapuiser. Ja, da muss ich ihn nochmal mit reinnehmen, ne, den Surf and Score. Ja, und dann, bevor wir zu den Themen kommen, habe ich jetzt auch noch mal was Positives für dich rausgesucht. Invidi Ehrenmann zu dir. Und was die Neubesetzung mit Julian angeht, ich bin kein alter Hase, erst dazugestoßen und habe mich die ganze Zeit gefragt, was das für ein Schärf ist, von dem die dauernd reden. Geht also definitiv auch ohne. In diesem Sinne, Julian macht das gut. Habe ich letztes Jahr schon gesagt. Also ein positives Feedback auch für dich. Ist ja auch mal schön jetzt zum Beginn. Ne?
Dass du so, ja, danke, bisschen, danke. Freut mich.
Ja. Und also inhaltlich, sportlich ging es eigentlich hauptsächlich, war natürlich nicht so spektakulär, war ja, sagen wir mal, schöne Siege. Ja? Was soll man da noch viel schreiben? Aber das Thema war eigentlich Kovac, was einige geschrieben hatten. Unter anderem Weißfisch Waldi schreibt, an aller Kritik an Niko Kovac, seinen Fußball in der letzten Saison, muss man sagen, dass er Stand jetzt die Mannschaft weiterentwickeln kann und wir uns auf Spektakel und schönen Fußball freuen können. Die ersten Ansätze machen Hoffnung und wir werden der Truppe mit den jungen Spielern auch Fehler gerne verzeihen. Jetzt der nächste Satz, den habe ich nicht ganz verstanden, weil da war es schon das Gegenteil. Nach der ersten Halbzeit in Hoffenheim ist meine Hoffnung total verschwunden. Das sind drei Schritte zurück und keiner nach vorne. Gut, Ich wollte den erst weglassen, aber der Form halber habe ich ihn mal mit vorgelesen. Dann schrieb Jan Lange auch zum Thema: Die Leichtigkeit aus der ersten Halbzeit gegen HSV ist verflogen, aber solange wir die Spiele gewinnen, ist das erstmal die Hauptsache. Die Moralfrage stellt sich seit Kovac jedenfalls nicht mehr. Und wenn die Bayern jetzt schon gegen Schalke patzen, reserviere ich mir am besten schon mal ein Plätzchen im Baum am Borsigplatz für Ende Mai. Gut, vielleicht ist es ein bisschen zu weit vorgegriffen, aber
ach, zwei du siehst, Spieltage, also Kovac, das ist doch, da kann man eigentlich schon mal die Meisterfeier kann man schon mal planen eigentlich,
finde ich. Zumindest die Vizemeisterfeier. Ja, und dann zum Schluss komme ich zu Che Guevara und da muss ich mal sagen, schon mal vorab, weil was ich jetzt vorlese, ist nur einer von zwei oder drei Kommentaren, den Che Guevara dieses Wochenende wieder, er schreibt also sehr viel bei uns, aber ich glaube, diesmal hat er einen Rekord gebrochen. Hast du, Shaggy, noch andere Hobbys außer Kommentare schreiben? Ey? Ich glaube, ich habe 2 Stunden gebraucht, bis ich alles entziffert hatte. Aber den einen will ich jetzt vorlesen, weil es geht um Kovac. Also, Che Guevara schreibt, ich verstehe dieses Kovac-Bashing in den Foren nicht. Immer dasselbe Trainer-Bashing. IT erreicht das Champions-League-Finale, also Edin Terzic, ne? Mhm. Edin Terzic erreicht das Champions-League-Finale und muss gehen. Kovac, bester Punkteschnitt aller BVB-Trainer, hat er übrigens eingestellt letzte Woche, ne? 50 Spiele, 107 Punkte. Unerreicht.
2,14 ja? Punkteschnitt. Ja. Habe ich auch ja. Hier in meinen Notizen rausgesucht.
Also, muss man sich mal eben auf der Zunge zergehen lassen und bevor man anfängt zu meckern, ne, sollte man das einfach mal respektieren, ne, weil ja. Das ist nun bei allem das Wichtigste. Ne? So, bei besserem Punktschnitt aller BVB-Trainer und wird niedergemacht. Ja, ich habe ihn früher auch kritisiert, aber er macht einen guten Job. Punkt. Sahin wollte schönen Fußball und wir wären fast abgestiegen. Nur Kovac hat uns gerettet. Der BVB ist ein Arbeiterverein. Fußball wird hier geschuftet, wie auf Schalke. Genau dieses Mindset hat Kovac zurückgebracht. Schöne Aktionen sind Bonus, nicht Grundlage. Wir hatten doch jahrelang Mentalitätsprobleme mit Spielern, die den Zweikampf scheuten, die nur sich selbst im Kopf hatten. Aber du gewinnst nicht mit Pirouetten gegen Mann über 90 Minuten. Da hilft dir Brands Zauberfuß nichts, wenn er den einfachen Zweikampf verweigert. Da brauchst du Riasson, brauchst du Svensson. Keine Künstler, aber Kämpfer. Das ist die BVB-DNA, kämpfen und siegen. Wer das nicht versteht, hat den BVB nie verstanden. Also sie ist sehr umfangreich, ja, viele Aspekte drin. Ja, das war ja... Ich meine, wir haben ja letztes Jahr auch schon, letzte Saison auch schon oft gesprochen, aber das hat sich ja die letzten Jahre bei mir immer wieder durchgezogen, dass einfach dieses Zweikampfverhalten einiger Spieler auch vorne einfach unzureichend war. Und das geht heute nicht, wenn du im Spitzenfußball was erreichen willst. Ne? Und das hat sich jetzt, finde ich, nochmal massiv geändert. Also auch diese Ausstrahlung, die Truppe hatte. Ne? Es ist ja nicht so, dass sie jetzt gar keine Chancen mehr zulassen. Aber auch wenn ich Guirassy da vorne zum Beispiel rumlaufen sehe, der geht plötzlich auch. Der guckt, du siehst richtig, er guckt, wo er die Ecken zustellen kann, geht dann auf den Ballführenden, um auch tatsächlich den Ball zu kriegen. Ja. Und für die anderen, die da mitkicken, da ist das bei allen festzustellen.
Und vor allem wird von jedem gefordert, den Weg mit nach hinten zu machen. Das machen jetzt auch endlich mal alle. Das finde ich richtig, richtig stark. Also ich habe mir das auch so gedacht. Also Mentalitätsfrage kommt überhaupt nicht auf, obwohl du jetzt 2 Spiele hattest, wo du mental hättest einknicken können. Da sind wir schon fast wieder im Rückpass. Gehen wir gleich noch im Detail drauf ein. War ja wirklich kuriose Dinger. Aber dann hast du auch Leute, die auf dem ganzen Platz, egal in welcher Szene, immer nach vorne vor allem verteidigen. Das heißt, versuchen, den Ballgewinn früh zu holen und dann direkt in den Umschaltmoment zu kommen. Anton, und daraus fällt das Tor gegen Hoffenheim. Also wirklich, gefällt mir sehr, sehr gut.
Perfekt. Ja, vor allen Dingen, wie nochmal, Che Guevara, das ist schon angedeutet, was ich immer bemängelt habe. Ja, du kannst in die Richtung laufen, aber wie gesagt, dann das Füßchen raus, wie bei Jule Brandt, ja, der nach vorne stark war, aber defensiv einfach nichts gemacht hat. Ne? Das ist einfach Kacke. Aber apropos, da fällt mir gerade was ein, was diesen Punkt angeht, ne, im Fußball ja. Überhaupt, ne, dass man sich also wirklich, also auch offensive Spieler mal versuchen, einen defensiven Zweikampf zu gewinnen. Aber da sind mir letztes Wochenende, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel, war das nicht sogar das BVB gegen Hoffenheim und dann war noch irgendeins, ich glaube Schalke war es, ich weiß nicht mehr. Freistöße. da waren zwei Freistöße, die ich gesehen habe. So aus dieser üblichen, was ich, 20, 25 Meter Distanz. Und dann stand da eine Dreiermauer. Und dann wurde geschossen. Und dann wurde diese Mauer ähnlich zerlöchert wie die Brandmauer gegen die AfD mittlerweile.
Oh Gott, oh Gott.
Die Spieler gingen auseinander und der Höhepunkt dabei war, dass sich von den dreien zwei weggedreht haben, dass der Ball da jeweils dran vorbeikam. Pass auf, wenn ich, das muss ich doch trainieren, dann muss ich mal, das mache ich.
Ja, dann nimm doch mal hier den Trainerschein und wie würdest du das denen denn, was ist denn der Tipp? Sollen sich alle einhaken oder was?
Ich will den Ball haben. Ich gucke, pass auf, wenn der Freistoßschütze schießt, mache ich doch nicht so. Wie soll ich dann den Ball?
Das tut doch weh.
Ja, genau. Dann tut's eben mal weh. Ja, am Kopf oder auch zwischen den beiden großen Zehen. Wenn es dann einschlägt, ist es so. Also ich mache zum Beispiel, ich habe ja jahrelang Kindertraining gemacht, ne, so im Feriencamps und so weiter. Ne. Da habe ich immer einen Spaß gemacht, immer, während eine Mannschaft ein Spiel gewonnen hat, dann konnten die noch zusätzlich irgendwelche Sachen machen und dann wurde die Verlierermannschaft, musste sich ins Tor stellen, mit dem Rücken zum Schützen, der am Elfmeterpunkt stand.
Und dann mussten sie da vorne beugen,
den Hintern rausstrecken und dann wurde Arschschießen gemacht.
Also ganz ehrlich, ich weiß jetzt, warum du nicht der Pädagoge geworden bist. Jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, es hat geklappt. Aber ob du es glaubst, pass auf, das den Kindern hat super Spaß gemacht. Der Höhepunkt war, als bei einem Camp hat es Theater mit den Eltern gegeben. Wie ich sowas machen, ehrlich. Und da habe ich gedacht, was ist diese Generation jetzt? Kein Wunder, dass es so ist, wie es ist. Ne? Ja, also lange Rede, kurz.
Also Feriencamp am Schulz gibt es Arschbolzen oder was?
Ja, genau. Ja, jetzt darf ich es doch nicht mehr. Nein, aber ich verstehe so, das muss doch klar sein, wenn ich da Jungs in die Mauer stelle, dann sage ich, Leute, pass mal auf, ihr bleibt zusammen. Ja, und springt hoch und guckt vor allem auf den Ball. Vielleicht könnt ihr ihn noch abkriegen, abfälschen irgendwie. Aber dann machen zwei von drei machen so. Also, und nicht nur bei einem Verein, wie bei zwei Spielen. Das macht mich völlig fassungslos, aber das nur am Rande. So.
Ah, ja, wir sind schon halb eingestiegen, aber jetzt machen wir es ganz offiziell. Vom Arschbolzen, vom Mauerstellen gehen wir rüber in den Rückpass.
Rückpass.
Und da würde ich direkt starten mit dem letzten Spiel, was wir erlebt haben. Das war für mich, ich fange mal an, eine absolute Gefühlsachterbahn, dieses Champions-League-Spiel. Erstmal, du kommst an, oder beziehungsweise ich habe es ja hier am Fernsehen geguckt, du hattest aber richtig Bock auf Champions League. Ne? Ich wohne ja hier relativ nah am Stadion. Du hast es gespürt. Es ist Dienstag. Alle Leute kommen wieder. Es ist dieses Kribbeln ist in der Luft. Und dann geht's los, die Champions-League-Hymne. Die Fans waren ja sowieso schon aus dem Häuschen, haben schon beim Aufwärmen ja gezündet auf der Südtribüne. Also die waren ja völlig, völlig drüber, aber in einem positiven Sinne drüber. Und dann startest du in dieses Spiel rein. Es ist so ein bisschen schwierig, weil Villarreal das auch sehr eng macht, sehr gut verteidigt. Und dann kommt diese Carrezas-Nummer und da würde ich dich direkt wieder reinholen. Also der nächste Schockmoment von unseren beiden Lieblingsgriechen, beziehungsweise ist ja nur noch ein Greco übrig. Ey, also mir ist wirklich das Herz in die Hose gerutscht, als er sich da hingelegt hat und dann auch so an die Brust gefasst hat, waren ja dann Kreislaufprobleme, haben wir hinterher oder während des Spiels noch mitbekommen. Aber da ist einem schon mal ganz mulmig geworden. Wie ging es dir dabei?
Ja, das war tatsächlich sehr unschön, die Szene, muss ich auch sagen. Also, tatsächlich, dachte ich auch, der fiel ja nicht so um irgendwie, sondern der setzte sich ja hin und ich meine auch, man meint ja, er hielte sich die Beine. Ja, ich dachte erst, er hat was am Oberschenkel und so. Und dann merktest du ja erst ein paar Sekunden später dann, als es auch ein bisschen hektisch wurde, dass das nichts mit dem Oberschenkel zu tun hat. Ja, und das ist schon echt hart. Ne? Also muss ich auch sagen, da wirst du ja immer erinnert an diese Szene da mit dem. Mit dem Schwede war es, glaube ich, ne? Oder immer mal bei der
Däne, Christian Eriksen.
Oder Däne, genau, Eriksen.
Mats
genau,
Hummels hat es auch angesprochen hinterher bei Prime, dass ihn das auch daran erinnert hat. Also, das war Eriksen, schon genau, relativ gruselig.
Ja, das ist Da denkst du auch, boah, was, wie kann das sein? Ne? Und ich meine, so ein, wenn das jetzt ein Zweikampf wäre und der kriegt einen irgendwie aufs Sternum oder so, ne, dann denkst du, na ja, gut, komm, da hat er jetzt mal ein bisschen Atemnot oder kannst ja auch ein bisschen mal ohnmächtig werden oder so. Aber dann so, so ein Zusammenbruch, also von jetzt passiert jetzt immer öfter, ne? Jetzt hat es ja, glaube ich, habe ich jetzt gelesen, bei BVB in irgendeiner Mannschaft auch sowas gegeben, ne?
Ja, das war in dem Youth League-Spiel. Also die Jugendmannschaft, ich glaube, das ist die A-Jugend, die macht ja immer noch mal ein Spiel gegen den Gegner. Wieder gegen die Jugendmannschaft von Villarreal. Ja. Und da ist auch ein Jugendspieler zusammengeklappt. Ja. Da ging es irgendwie um Dehydration scheinbar. Ich habe heute ein Interview mit Ole Boog gesehen, heute beim öffentlichen Training, der gesagt hat, ja, wir haben natürlich auch alle Zusammenhänge irgendwie überprüft, ob die das Gleiche gegessen haben oder so. Nicht, dass da irgendwie was schlecht war oder so. Aber sie können gerade Zusammenhänge eigentlich ausschließen. Also unabhängig voneinander, am gleichen Tag klappen beim BVB zwei Spieler weg. Also
naja, es ist, also, was für ein Zufall ist das, ne, oder? Ja. Und das, ich habe da auch überhaupt keine Erklärung für. Natürlich kannst du sagen, wenn es draußen 38 Grad sind, na, da kann man schon mal passieren, aber auch nicht in der 23. Minute, sondern dann in der 80. vielleicht, dass immer ein bisschen schwindelig wird, wenn du nicht genug getrunken hast oder was auch immer. Aber es geht ja kein Spieler aufs Feld, der jetzt, weil er noch ein paar Gramm abnehmen muss, drei Tage nichts gegessen hat oder nichts getrunken hat oder so. Weißt du, du isst ja und trinkst ja vorher eigentlich reichlich, also daran kann es nicht liegen. Abgekriegt hat er auch keinen. So, woher kommt das? Also ich kann mich nicht erinnern in meiner ganzen Karriere, dass das mir mal passiert ist. Obwohl, einmal ist mir ganz schwindelig geworden, da bin ich auch nicht zusammengebrochen, als wir in Stuttgart 6 Stück gekriegt haben. Aber das ist eine andere Geschichte gewesen. Ja. Aber da ist nie einer zusammengebrochen, weder im Training, in keinem einzigen Training, ja, in meiner ganzen Karriere nicht und ich auch nicht. Ja, und jetzt fallen die da um. Jetzt noch zwei vom einen Verein. Ja, das ist unerklärlich. Ne? Und es gibt ja auch noch keine Diagnose. Das gibt mir so ein bisschen zu denken, weil angeblich wird da ja noch untersucht und man hat noch nichts festgestellt, aber es ist alles in Ordnung. Ja Moment. Ja. Aber das kann ich ja nicht, ich kann ja nicht behaupten, dass alles in Ordnung ist und alles gut ist, wenn nichts festgestellt wurde. Ne? Also besser ist ja, man findet ja einen Grund. Ne?
Ja, sie erzählen es ja so ein bisschen anders. Also das ganze Interview kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen von Ole Boog. Der sagt, ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Das heißt, er ist wieder auf dem Weg der Besserung. Er ist anscheinend immer noch im Krankenhaus, zumindest jetzt Stand heute Mittag. Das heißt, er war da auch stationär. Um da irgendwie alles Mögliche auszuschließen. Und bislang sind diese ganzen Tests halt, so wie man es ja durchhören kann, relativ gut verlaufen, dass da nichts gefunden wurde. Aber der BVB hält sich natürlich jetzt auch bedeckt, ne? Ist ja auch richtig so.
Ja, erstmal, klar, natürlich.
Wir können da jetzt auch null mutmaßen, wäre auch völlig unseriös, darüber zu mutmaßen. Ich habe vielleicht gedacht, es ist sowas wie Migräne, weißt du, wenn da so laut dann diese Stadionlichter oder so. Aber wie gesagt, Mutmaßung. Und man kann einfach nur hoffen, dass Carrezas jetzt da schnell rauskommt und da auch nichts weiteres gefunden wird. Jetzt für Samstag ist er erstmal raus, hat Ole Boog schon gesagt. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Also dann jetzt erstmal wirklich auf Nummer sicher gehen.
Naja, also auf jeden Fall unsere El Grecos, da habe ich jetzt mal, da würde ich mal sagen, El Grecos Rotto. Das heißt.
Das heißt, fehlt mir mein Spanisch.
Ja, meine Frau ist ja Spanischlehrerin unter anderem. Ja. Und dann habe ich sie mal gleich gefragt, was heißt das denn? Ja, also El Grecos Rotto heißt jetzt, unsere Grecos sind kaputt. Ja? Ja. Leider, ne? Also ist jetzt...
Es ist auch echt traurig und ist eigentlich...
Ein kleiner Joke, soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir natürlich bei beiden mitfiebern, dass der eine schnell gesund wird und nichts gefunden wird und der andere sich schnell von der Verletzung erholt. Ne? Aber
ja, Geigenrohr auf jeden Fall.
Aber sie sind nun mal Rotto, ne? Da muss man ja tatsächlich sagen. Und das in den zwei Spielen und immer gleich am Anfang. Ne? Es ist ja einfach nicht zu glauben.
Danach war der BVB so ein bisschen geschockt, man hat es wieder gemerkt, auch im ganzen Stadion wurde es ja einmal leise, die Mannschaft kam nicht so wirklich ins Spiel. Aber dann positiv aufgefallen sind mir vor allem zwei weitere Neuzugänge. Fährmann, glaube ich, mit seinem besten Spiel für Borussia. Eieiei, also so viele Bälle gespielt. Ich glaube, der hatte eine Passquote von 93% oder so. Der war überall. Also den hast du überall gesehen. Und Vaneri, für mich auch ein tolles Spiel gemacht, sich viel bewegt, aufgerieben. Hast ja auch gesehen, dass er dann auch ausgewechselt wurde, weil sein Pensum erstmal eigentlich so hoch gar nicht sein sollte zu Beginn. Wir haben ja auch schon gesagt, eigentlich darfst du den nach der Länderspielpause erst so richtig reinwerfen. Und jetzt hat er schon richtig viele Minuten für den BVB gesammelt.
Ja, und auch gut, ne, muss man ehrlich sagen. Ne? Also,
ja, top.
Wenn du da am letzten Tag erst eingeflogen wirst und eigentlich auch die Mannschaft noch gar nicht kennst und dann wirst du da reingeworfen in so wichtigen Spielen, ja, das ist schon auch natürlich ein gewisser Druck und der ist ja auch noch nicht so ganz alt. Ne? Also muss ich sagen, Hut ab, also der passt in dieses ganze Transfergeschehen, was der BVB, sprich Ole Burg, da abgezogen hat dieses Jahr, passt ja wunderbar rein. Ey. Also, weiß nicht, weißt du, strange, mutig. War das gegen Villarreal, wo er den Pfostenschuss abgelassen hat, oder war das gegen Hoffenheim? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Er hat dann nochmal einen gegen Pfosten gehauen, ne, oder?
Ich glaube, das war gegen Villarreal, meine ich, ja.
Ja, ne, aber weiß ich nicht, ist ja egal. Also, auf jeden Fall, ja. Hat er schon wirklich super performt, dass er erst ein paar Tage da ist. Also was das angeht, und wenn ich mir überlege, was wir so in den letzten Jahren da mal so gebraucht haben, bis diese, das erstmal ein halbes, dreiviertel Jahr gebraucht, bis sie gesagt haben, ja, jetzt haben sie sich so langsam reingefunden. Ne? Aber nee, also.
Schlagen ein wie gut. Eine Bombe, also muss man wirklich sagen. Also ja. Dann war so das Gefühlslevel wieder weiter oben. Dortmund schießt ja auch dann die Führung. Und dann eine kurze Phase nach der Pause, wo sie so ein bisschen das Gas rausnehmen, hatte ich irgendwie das Gefühl. Dann
ja.
Der nächste Schock fast, Kobel verletzt sich. Also immer hoch und runter, kommt der Ausgleich, ja,
genau, dann wieder eine Drangphase. Weil der stand ja auch Real. So komisch da, ne? Der stand ja auch so komisch. Ich denke, was hat er denn? Hast du auch gar nichts gesehen? Was?
Ja, auf die Schulter gefallen, ne? Auf die Schulter gefallen, dann kriegt er da auch nicht den Arm so ganz
weicher
hoch.
Weicher Rasen, der war jetzt nicht gefroren, der Rasen, ne? Egal. Also auf
jeden Fall. Ja, warte, ich bring noch einmal ganz kurz die Achterbahnfahrt zu Ende.
Bitte.
Kann sich Dortmund aus dieser Drangphase befreien irgendwie, weil man dachte, scheiße, jetzt macht Villarreal hier gleich die Führung. Dortmund kann sich irgendwie befreien, trifft dann, dank der Hereinnahme von Fabio Silva, der wirklich ein super Spiel gemacht hat, sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Dann steht es 3-1, alle Gemüter in Schwarz-Gelb sind komplett beruhigt und dann schießen die den Anschlusstreffer. Und dann denkst du dir,
Guirassy schießt den Anschlusstreffer.
Ja gut, aber da mache ich wirklich gar keinen Vorwurf. Das war so eine
Slapstick-Nummer. Nein, natürlich nicht.
Aber ja. ich sitze da und denke mir so, bitte nicht wie in Turin. Und du guckst nur noch auf die Uhr und denkst dir, pfeif bitte einfach ab. Aber, gewonnen. So.
Ja, vor allen Dingen muss ich auch sagen, es kam ja auch hier und da so Kritiken auf, ja, haben nicht die ganze Zeit dominiert und so weiter, ne? Was ja auch stimmt. Nur ich wollte ganz kurz sagen, wir haben ja nicht gegen Schneeweiß Bethlehem gespielt, sondern gegen die Tabellendritten der letzten Saison, gegen Villarreal der spanischen Liga, ja? Also hinter Madrid und Barcelona. Gut, jetzt in der Saison haben sie jetzt noch nicht so gut performt in der neuen, aber trotzdem, das ist ja jetzt keine Eiertruppe. Ne? Also ist ja nicht so, dass du da mal grundsätzlich von so einem hohen Sieg ausgehen musst, wie gegen Bode Glimt oder so, oder letztes Jahr, wenn man vermutet hatte. Also ja, eine super Mannschaft. Naja, eben, aber eine gute Mannschaft und die haben auch gut gespielt. Ne? Das ist schon, das muss man wirklich sagen. Und die haben auch nicht aufgegeben nach dem 3-1. Dachte ich auch, naja, komm, jetzt packen sie rein, aber.
Angeschrieben von allen 39 Fans, die mitgefahren sind.
Ja, das kommt noch dazu, die ohne Fanunterstützung am Sonntag. Ja, was war das für ein Spiel? Das 1:0:53. Erste Halbzeit war so ein bisschen, zog sich so ein bisschen, ne?
Ja.
Die erste Halbzeit.
Ja.
Und dann kam natürlich richtig Fahrt auf, muss ich ehrlich sagen. Guirassy wieder 2 Tore gegen Villarreal, wie beim letzten Spiel auch gegen Villarreal. Und dann kam eben dieser Wechsel, Navere habe ich auch nochmal aufgeschrieben, Navere hat dann gut performt. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ach so, ich habe mir aufgeschrieben, 67. Minute 1:1. Mourinho, Kopfball. Ja, nach einer Ecke. Und das war jetzt, das ist allerdings, das hat sich seit gefühlt mehreren Jahren, auch unter Kovac, nicht geändert, dass ich mir immer wieder vom Kopf packe, wie unsere Jungs, aber das ist bei anderen Mannschaften komischerweise auch, wie die Ecken verteidigen. Also da bist du doch als, ich meine, ich weiß, wovon ich spreche, weil du weißt, ich war Verteidiger und im Kopf war nicht der Schlechteste. Aber als Verteidiger, also eine Ecke zu verteidigen, ist eigentlich ganz einfach. Weil du musst als Mannschaft nur sehen, dass du vorne auf den kurzen Pfosten den ersten Mann hast. Weil du musst den Ball ja auch nicht ins Tor oder verlängern, sondern du musst ihn einfach nur wegköpfen. Ja, du musst einfach nur davor sein. Ja, Also das sehe ich beim BVB immer wieder, dass das nicht der Fall ist. Die bleiben hinter Mann. Ja, wenn du hinter Mann bleibst, wie willst du dann den Kopfball kriegen, wenn der den verlängert? Also das ist, vielleicht muss ich da mal vorsprechen.
Dann frage ich dich mal, was du hältst von der Analyse von Benedikt Hövedes bei Prime, der gesagt hat, also Riasson war ja zu ihm zugeteilt, er läuft ja vom knapp 11er Punkt dann an das Eck des 5-Meter-Raums nach vorne an den ersten Pfosten der Torschütze. Und dann sagt Benedikt Hövedes, du musst den Laufweg verhindern. Da dachte ich mir so, wie willst du den Laufweg verhindern?
Indem ich mich anklette oder wenn der, pass auf nochmal, das ist ja, der Stürmer muss ja an einen bestimmten Punkt kommen.
Ja.
Ne? Weil da kommt der Ball ja vermeintlich hin. Ne? Und du als Verteidiger kannst du den ja, irgendwie musst du den ja nur abwehren. Das ist eine vermeintlich leichte Aufgabe. Ja? Du kannst ihn, natürlich kannst du ihn ein bisschen festhalten, der wird nicht gleich rot, der wird nicht gleich Elfmeter gepfiffen. Oder du musst eben mit der Schulter dranbleiben, musst ihn abdrängen oder dabei bleiben. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Auf jeden Fall kann es unmöglich so schwer sein, dass du klar, Riasson war der Mann, aber du musst natürlich dafür sorgen, du hast ja einmal mehr auf dem Feld. Ja? Weil ja. Einer schießt ja von denen, ne? Die Ecke.
Hast du dann dazu auch noch den Torwart, ne?
Ja, gut. Also du hast wieder einen Mann, hast du mehr auf dem Feld. So, da muss natürlich, da muss einer da sein, der dafür sorgt, dass der kurze Pfosten, also alles, was noch vor dem Pfosten runterkommt, der muss ihm ja nur entgegenlaufen und wegköpfen. Das ist, oder eigentlich brauchst du nur abfälschen, ist ja egal, kannst du jetzt ausköpfen. Ist eigentlich eine ganz banale Aufgabe. Es ist fast so banal wie bei der Mauer vorhin, ja. Und das sieht man beim BVB jetzt schon seit langer, langer Zeit, dass das eigentlich keiner macht. Und Riasson war natürlich verantwortlich. Und wie gesagt, da bist du am Mann, ey, du hältst ein bisschen fest und läufst mit denen. Das gibt ja nicht, was will der machen? Ey? Ein bisschen, weißt du, wie heute entschieden wird, ist ja nicht so, dass du, wenn du den jetzt mal ein bisschen am Trikot zupfst, ja, dass da Elfmeter gibt oder so. Ne? Du musst ja nur dranbleiben. Du musst nur ein bisschen, oder gibst ihn vorher ein oder so, aber da passiert einfach gar nichts. Ja? Und das ist einfach, ja, das ist das Einzige, was mir noch ehrlich einfällt, was dringend verbesserungswürdig ist im defensiven Zweikampfverhalten, muss ich sagen, ja. Also und ich darf sagen, beim Eckenverteidigen war ich Spezialist. Ich weiß,
wovon. Ja, gut, du hattest natürlich auch so ein paar Zentimeter mehr als einen Julian Riasson, ne?
Ja, gut, das kommt noch dazu. Ist natürlich ein weiterer Vorteil.
Ja.
Aber ändert an der Sache nichts, dass ich einfach nur vor dem ersten Stürmer da an diesen Dings laufen muss.
Wo du jetzt gerade so drüber sprichst, hab ich gedacht, ja, eigentlich wäre ja der Gadou prädestiniert dafür gewesen, den an den ersten Pfosten zu stellen, damit der da schon mal ein bisschen was wegnimmt. Weil es war ja auch nicht die erste Ecke, die sehr gefährlich auf den ersten Pfosten gezogen wurde. Das haben sie die ganze Zeit gemacht. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt aus dem Kopf heraus nicht, wie die Zuteilung dann ganz genau war. Aber ich meine nicht, dass ich da Gadou irgendwie am ersten Pfosten gesehen habe. Aber das wäre ja zumindest mal eine Maßnahme gewesen, die man direkt nach den ersten beiden Ecken gesehen haben könnte.
Absolut, der ist ja auch ein Riese, ne? Der würde sich an dieser Stelle natürlich auch gut tun. Ich weiß natürlich nicht, ob der nicht auch einem guten Kopfballspieler von Villarreal zugeteilt wurde, wissen wir beide nicht. Da muss auch nicht der Größte stehen, es muss ja nur der Spieler muss eben vor dem ersten Stürmer da sein. Mehr muss er ja nicht machen. Genau. Aber wo du erwähnst, also da habe ich natürlich auch noch ein paar kritische Punkte anzumerken. Ne? Der hat schon, vor allem allerdings gegen Hoffenheim, der hat schon immer so ein paar Dinger drin im Spiel.
Hatte ein paar Böcke, ne?
Ja, ne? Also sowohl Stellungsfehler, also ganz schlimme Stellungsfehler und auch im Zweikampfverhalten, ne? Da war in Hoffenheim, ich glaube vor dem Tor, ne? Glaube ich, ist er.
Vor dem Zweiten? Hat er auch,
irgendein Zweikampf hat er, glaube ich, der war nicht ganz unentscheidend.
Ja, also er hatte auf jeden Fall auch keine gute Zweikampfstatik. War bei generell. Ja, ich meine, aber auch.
Und auch 18, das Passspiel. Ne? Ja, pass auf, nochmal. Ich will den jetzt auch gar nicht niedermachen. Das wäre ein Wunder, wenn du. Ist der 18? Ich denke, ist der nicht 19? Egal. Es wäre ein Wunder, wenn du Teenie. Mit 18, 9. Bitte?
Er ist auf jeden Fall Teenie.
Ja, auf jeden Fall ist er Teenie. Also, da kannst du unmöglich verlangen, dass der jetzt keine Stellungsfehler macht. Aber. Bei dem kommen also ein paar Stellungsfehler, dann hat er sich im Zweikampf verhalten. Ich meine, trotz seines Körpers und seiner Geschwindigkeit, die ja zweifellos da ist, hat er sich da auch ein paar Mal austricksen lassen. Und auch im Aufbauspiel hat er auch schon ein paar echt katastrophale Pässe gespielt, die jetzt nicht immer gleich in Konterchancen ausgeartet sind. Ich kann mich an einen Pass erinnern, ich weiß nicht, was er da sich dabei gedacht hat, wo der hinging. Aber das war, glaube ich, noch nicht mal gegen Hoffmann. Das war im Spiel vorher, glaube ich, sogar.
Also einfach so ein Ball, also das hatten wir ja
gerade geknallt nach vorne, weil weit und breit niemand. Also nochmal, ja, keine grundlegende Kritik. Ich meine, wir brauchen ihn sowieso jetzt, ne? ob er jetzt performt oder nicht. Aber da hat er noch ein bisschen zu lernen. Da muss er noch ein bisschen, auch im Kopf, ein bisschen klarer sein und aufmerksamer sein. Da auch so im Umdrehen und Zurücklaufen, wenn du dir mal ein paar Szenen anguckst, da denke ich immer, was macht er da? Wieso läuft er da jetzt nicht im Sprint? Wieso steht er da nicht vorher schon? So antizipieren, ja, ist ja auch wichtig, auch als Verteidiger. Also da hat er noch ein bisschen Luft nach oben, ja, ohne dass ich ihn jetzt fertig machen will, um Gottes Willen. Also er hat auch schon gute
Szenen. Nein, das machst du ja auch nicht. Aber ich meine, ein junger Spieler bekommt natürlich auch immer noch Kritik, ist ja auch völlig logisch. Aber ich finde auch gut, dass da jetzt aktuell kein großes Bohai drum gemacht wird, dass der da seine Böcke drin hat. Das haben wir, glaube ich, alle gesehen. Man muss dir doch ein bisschen Zeit geben. Ich habe gerade kurz nachgeguckt, ist übrigens 19, also du hattest recht. Genauso wie du auch recht hattest mit deiner Kritik. Und das ist ja auch, glaube ich, null Bashing, wie wir es
schon
so schön gehört haben. Es ist einfach nur konstruktive Kritik und das muss man sich dann halt eben anhören lassen. Aber lass uns einen ganz positiven Punkt nochmal besprechen, bitte, im Rückpass. Über Kovac haben wir schon gesprochen, mit seinem besten Punkteschnitt. Er hatte auch ein tolles Händchen für die Wechsel, meiner Meinung nach.
Ja,
und da kommen wir jetzt zum absolut positivsten Punkt der letzten beiden Spiele. Ich muss mich entschuldigen, bei Fabio Silva, ich habe ihn angezählt, ich habe gesagt, der wirkt so beklemmt, ich weiß nicht, was er da versucht, der ist überhaupt nicht in Form. Und dann gegen Hoffenheim das Spiel komplett auf links gedreht und gegen Villarreal hat er so viel Energie reingebracht. Das hat so viel Spaß gemacht, dem zuzugucken. Der war richtig, richtig gut, der hat in 16 Minuten dreimal auf die Kiste geschossen, hat die Torvorlage gemacht mit einem super Laufweg, herausragender Pass auch von Bellingham da, um ihn in Szene zu setzen, den perfekten Ball in die Mitte gespielt. Also da ist mir das Herz aufgegangen. Also Fabio Silva ist der Gewinner der letzten Woche, würde ich sagen.
Absolut. Da kann ich mich anschließen und ich kann auch meine Freude nicht verbergen, weil ich finde ihn eigentlich auch, oder ich fand ihn auch als Typ sehr sympathisch eigentlich, obwohl du letzte Saison gespürt hast, dass das, er hat schon so, du hast gemerkt, dass er nicht so richtig glücklich ist, ne, irgendwie auch schon, wenn du ihn gesehen hast.
Dazu nochmal, er wollte ja unbedingt zur WM fahren und in Portugal hat ihm dann der Nationaltrainer gesagt, ja, da musst du aber auch spielen und da musst du vor allem treffen. Und das ich glaube, das hat ihn echt so ein bisschen gelähmt, weißt du, so ein bisschen blockiert. Wir haben letzte Woche, hast du ja auch gesagt, wenn du die ganze Zeit unbedingt willst, dann verkrampfst du irgendwann.
Ja, das kann passieren. Ne? Da muss man sich, da muss man ein bisschen Selbstheilung betreiben. Ja, aber ja, oder es kann auch aus der Mannschaft kommen. Also wir haben es ja jetzt auch schon nach dem ersten Spiel, auch gegen nach dem Hoffenheim-Spiel, auch im Hoffenheim-Spiel war es ja festzustellen, diese Mannschaft strahlt was Positives aus. Ja? Also das zum einen dieses Miteinander im Defensivverhalten und auch bei den Toren. Ja? Das ist so eine schöne Freude irgendwie. Ne? Nicht so dieses, was er hier
ich bin der Größte, ich bin
Karim Achtejemini mit seinem Salto immer und so weiter. Das sind so Dinge, ja, kann man mögen, ich mag es nicht. Ich mag eher eben dieses Teamgefühl, weißt du, wenn man spürt, dass einfach innerlich kommt. Auch das Tor von von wem war das nochmal? Konstantelias, wo er dann auch so, weißt du, so ganz, habe ich letzte Woche schon gesagt, ne, wo er so ganz fast schüchtern Richtung Süd ging und nur einmal so gemacht hat und sich einfach nur ganz herzlich gefreut hat. Ne? Und ich finde, das strahlt diese Mannschaft im Moment auf. Du hast irgendwie das Gefühl, dass auch die reinkommen, ne, sofort da sind, akzeptiert werden, wenn Tore fallen, guck mal, Girassi jetzt und Silva, die jetzt da immer sich nicht dagegen
sagen. Die haben sich so süß angestrahlt, oder?
Ja, oder?
Die strahlen sich so an wie die besten Freunde, sind eigentlich Konkurrenten ja irgendwo, aber strahlen sich an, feiern zusammen. Also auch das Erste, was Girassi gemacht hat, nachdem er da ins Tor gerutscht ist, steht auf und zeigt einfach auf Fabio Silva und sagt, ey, das war's. Zu mindestens mal 50% dein Tor. Also das meine
aber,
ich. Das
hat aber überzeugend. Weißt du, was ihm also
ja, genau.
Weißt du, gefühlt habe ich letztes Jahr gedacht, dem Gyasi ist alles scheißegal hier in Dortmund. So, auch wenn der Talkshow, ja, hat sich zwar gefreut und so, aber irgendwie habe ich gedacht, boah, so, macht's ja nicht. Also er hat mich, so, ich habe echt gedacht, boah, ey, was ist denn mit dem, was ist das für einer, ne? Mit dem würde ich nicht gern zusammenspielen wollen, ne? Auch das Gesicht und so immer, ne? Wenn der wieder guckt, so komisch. Und jetzt finde ich den super, ehrlich. Der macht hat eine total positive Ausstrahlung. Natürlich, klar, wenn der Tor steht, ist es natürlich noch positiver, aber auch sonst. Der geht mit und macht mit und wie du sagst, beim Feiern da liegen die sich in den Armen da und quatschen miteinander und so, ne? Also, ja, es spricht alles für ein sehr, sehr gutes Klima. Ja? Und das kann natürlich auch so ein bisschen helfen, dass der Einzelne die eine oder andere Krise dann überwindet, weil das Mannschaftsgefüge so gut ist. Ne? Das ist natürlich besser, als wenn du in der Mannschaft 3-4 Gruppen hast, die sich gegenseitig bekämpfen, was ja auch immer wieder vorkommt. Ja, dann hast du noch Zusatzstress. Ne?
Und sowas kann dir eben auch helfen in dieser ganzen Mentalitätsfrage, die wir seit Jahren jetzt gehört haben. Und jetzt mit so einem Teamgefüge, alle ziehen irgendwo vermeintlich an einem Strang. So, wir können es ja nur von außen beurteilen, aber so sieht es zumindest aus. Und dann drehst du halt nochmal 0-2 Rückstand in Hoffenheim. Dann lässt du dich von so einer Drangphase von Villarreal, wo sie auch den Ausgleich machen, lässt du dich nicht komplett unterkriegen. Dann kriegst du auch nochmal die 3-2-Führung über die letzten 2-3 Minuten gerettet, weil du irgendwie im Team an diesem Ziel, an diesem Sieg arbeitest. Und ist vielleicht ein bisschen überinterpretiert zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison, aber die ersten Spieltage sehen echt richtig gut aus und das macht einfach Bock.
Man muss ja schon mal seine Ideen zum Besten geben und dann muss man gucken, ob man recht hat oder nicht. Ne?
Ja, genau, hast du recht.
Ich meine, jetzt haben sie erstmal innerhalb der Spiele kleine Krisen. Ich meine, die haben ja jetzt auch nicht gegen Hoffenheim dann super Spiele hingelegt, muss man mal ganz ehrlich sein. Das war schon auch zeitweise, ne?
Die ersten 60 Minuten waren sehr schwach.
Ja, ja. Auch was übrigens ganz, ich glaube, in den Spieldaten muss ich mal gucken, wir waren in allen Bereichen. Spieldaten, ne? Wer sich damit auskennt, da ist ja dann immer Laufstrecke, Zweikämpfe, Torschüsse, Zweikampfverhalten und all so ein Zeug, ne? Auch Torschüsse aufs Tor und so. Wir waren, also bei diesen ganzen Fakten, die da immer beurteilt werden, das sind ja bestimmt, ich würde mal schätzen, 10, 15 Sachen, die da immer gefüttert werden. Wir waren in allen Bereichen gegen Hoffenheim unterlegen, in allen. Außer in der Zweikampfquote. Da waren wir mit 55-45% vorne. Was ja auch ein gutes Zeichen ist. Ne? Also das heißt ja im Klartext, ja klar, die sind ein bisschen mehr gelaufen, haben bessere Passquote, also kann ja mal was schief kommen. Aber sie haben gekämpft. Ja? Die Zweikampfquote war gut. 55% gegen 45 ist schon beachtlich. Die war gut, die war ja im ersten Spiel war die ja grandios vom BVB. Und deswegen, auch das ist ein Zeichen. Ich meine, du machst halt nicht jedes Spiel gut. Ey. Manchmal läuft es doch nicht, warum auch immer.
Ja? Ich meine, Hoffenheim ist ja auch keine Laufkundschaft, ne?
Das kommt auch noch dazu, ne? Aber das ist ja ein Zeichen, weißt du, dass sie wenigstens wollen, in die Zweikämpfe gehen, was ein gutes Zeichen ist, ne? Definitiv. Ne? Das hatte ich mir extra mal notiert. Also das war nämlich, ich kann mich nicht erinnern, ich gucke ja immer in diese Daten, ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals, vielleicht gegen Bayern, aber ich glaube, nach Bayern spielen gucke ich gar nicht in die Spieldaten. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal so eine Quote hatten. Meistens haben wir im Passspiel, in der Passquote oder in der Anzahl der Pässe sind wir überlegen. In irgendwas sind wir eigentlich immer überlegen gewesen. Letztes Jahr auch oft in Laufwege, was ich ja die Jahre davor bemängelt habe. Ja. Haben sie auch einen Riesenschritt gemacht letztes Jahr unter Kovac. Ein Riesenschritt. Und also sowas wie gegen Hoffenheim habe ich noch nicht gesehen. Ne? Ja, und trotzdem gewonnen. Ne?
Sehr gut. So ist es. Machen wir einen Strich drunter und wechseln die Seite.
Seitenwechsel.
Der Seitenwechsel. Und zwar geht es jetzt natürlich mit dem Blick in die Zukunft. Einer fällt aus, haben wir schon gesagt, Carrezas. Wie lange der ausfällt, kann man nicht wirklich sagen. Aber für mich ist jetzt im offensiven Mittelfeld Fabio Silva eigentlich gesetzt. Auch mal von Anfang an. Das will ich jetzt sehen.
Zumindest hat er sich's verdient, ne? Definitiv.
Ja. Und jetzt will ich auch mal sehen, ob er es dann auch über 90 Minuten kann, ne?
Ja, wobei du musst natürlich jetzt ich spreche dir jetzt gar nicht mehr unsere El Grecos weg erstmal, ne?
Ja.
So, die ja offensiv da schon echt einige Akzente gesetzt haben in den paar Minuten, wo sie gespielt haben, das muss man ja wirklich sagen. War ja große Hoffnung. Aber die sind erstmal jetzt weg. Wie lange das mit dem jetzt mit dem Kalatzios dauert, müssen wir mal gucken. Aber da musst du natürlich auch ein bisschen sehen, was du für Belastung hast, ne? Mit den ganzen Champions League Spielen und so weiter. Ne? Da kannst du jetzt auch nicht immer Guirassy und Silva 90 Minuten durchspielen lassen. Ne?
Ja, aber Guirassy, ne? Glaube ich, der hat noch einen Motor. Ich meine, danach ist ja auch erstmal Nationalmannschaftspause und in Silva, der hat ja bislang nur Einwechslungen gehabt, außer gegen den HEBC, aber da hat er sich auch nicht kaputt gemacht. Also meiner Meinung nach wäre der mal fällig für 90 Minuten. Oder zumindest mal von
Nein,
Anfang an.
Pass auf, weiß ja nicht, dass er durchspielen muss. Um Gottes Willen, ich bin voll bei dir. Ja. Das ist ja auch. Ich wollte nur sagen, du hast es beide spielen lassen, immer oder so. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, sehr gerne. Ich will das sehen. Weil der Guirassy in Stuttgart war meiner Meinung nach am besten, wenn er gemeinsam mit einem ähnlichen, also nicht ähnlichen Stürmer, aber mit einem sehr offensiv denkenden, auch mal selber abschlussnehmenden Spieler gespielt hat, mit Dennis Undaff. Der hat zusammen mit Undaff da gespielt. Und das war eine geile Zeit. Die haben gut harmoniert. Und das könnte ich mir auch vorstellen mit Fabio Silva zusammen.
Das ist gar kein schlechter Gedanke, den du da hast. Zumal, wenn man dann an die Kraft geht und die beiden fangen an zusammen zu spielen und Halbzeit steht es 3-0, dann kannst du ja den anderen schon mal, kannst du schon mal beide dann in der 60. rausnehmen, dann können sie wieder ein bisschen Kraft tanken. Ja, ich will jetzt auch nicht zu sehr überbewerten mit den Spielen. Natürlich, jetzt am Anfang wird noch, oder ist es ja eher so, dass du noch wieder Kondition aufbaust, wenn du mal 90 Minuten ziehst. Ne? Also das ist ja noch am Anfang der Saison ist das ja noch absolut okay. Aber trotzdem, diese Belastungssteuerung ist ja ganz wichtig heutzutage. Ne? Ja, die ist auch wirklich wichtig. Wenn du ein Länderspiel hast und wenn du Champions League spielst, dann ist das schon bei den Laufwegen, die die heute machen, ist das schon auch, geht das schon an die körperliche Leistungsfähigkeit. Aber ich bin voll bei dir. Also da muss ich jetzt sagen, doch, hast du recht. Ich meine, schlimmstenfalls harmoniert es nicht, aber wenn es doch harmoniert, ja, dann können die ja, was sich ja jetzt gezeigt hat, dann können die ja da teilweise dann zu Angstanfällen in der gegnerischen Verteidigung führen, wenn die beiden aufschlagen. Ne?
Ja,
Angst. Und das mit guter Laune.
Angst hatte bislang aber die Verteidigung von SC Paderborn bislang relativ selten. Die haben erst ein Gegentor kassiert in den ersten beiden Spielen, obwohl die von allen als sang- und klangloser Absteiger getippt wurden. Also 0-0 gegen Mainz, 0-1 verloren gegen Freiburg. Das sind jetzt auch mittlerweile sehr etablierte Bundesligisten. Freiburg gehört mit zu den stärksten Mannschaften der Liga. Also das ist schon beachtlich.
Das stimmt. Also das muss ich sagen. Das ist mir auch sofort aufgefallen, dass nur ein Tor gefallen ist, was natürlich langweilig ist auf die Dauer auch. Ne? ja, gegen Mainz 0-0. Da haben sie sich wohl gut gewehrt. Also sie haben auch schon, ich habe mal die Spielberichte zumindest mal gelesen, ich bin ehrlich, ich habe die Spiele nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie die spielen. Also sie müssen sich wohl schon ziemlich hinten reingestellt haben.
Ja, ich habe die Zusammenfassung gesehen, ja.
Ja, aber das gut gemacht haben, ne, auch, ne. Also, das war dann wohl ganz okay, ne. Gut, gegen Freiburg haben sie wohl eine Phase gehabt, wo Freiburg ist Tabellenerster, oder?
Nee, Augsburg ist Erster.
Augsburg ist ja Erster.
Das erste Mal in der Vereinsgeschichte.
Ach, nicht Freiburg, Augsburg. Ich wusste, dass es eine Burg war, ja. Richtig, Augsburg ist Tabellenerster, stimmt. Ja, gut, aber Freiburg hat ja auch schon gewonnen. Das muss wohl, ja, da müssen wir ein bisschen Glück gehabt haben auch, ne? Aber egal. Ne? Trotzdem haben sie natürlich 1-0 verloren zu Hause. Ja, was willst du von Paderborn erwarten? Ne? Ganz ehrlich, was soll denn? Ich meine, guck dir die Etats an oder die Spieler. Guck mal, Tigges spielt da, ja? Der hat ja früher bei uns auch gekickt, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Ja. Ja. Also ist selten, Sturm, aber ne? Er war mal da, ja.
Ja. Was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe das gelesen, Trainer Ralf Kettemann, habe ich nur die über, hast du das auch gelesen überall? Das kam ja auf jedem Nachrichtensender. Irgendwie der Aufstieg führte zu psychischer Belastung. Da habe ich gedacht, hä? Der Aufstieg führte psychische Belastung? Was meint er? Meint er die Spieler oder was meint er jetzt? Ey, wie kann denn ein Aufstieg zur Belastung werden? Gerade bei Paderborn. Ich meine, Entschuldigung, wenn ich aufsteige und ich steige nächstes Jahr wieder ab, dann sagt keiner, boah, seid ihr blind, ne? Also.
Ja, aber ich meine.
Ach, da freust du dich doch nur, wenn du mit Paderborn aufsteigst, ey, nach so vielen Jahren.
Ja, aber ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob man dann sagt, okay, ja, danke für das eine Jahr, nehmen wir mit. Also da wird ja.
Nein, aber es ist auch keine Belastung als Spieler.
Also, ach so, Spieler, ja. Okay, als Spieler nicht. Ich dachte jetzt als Trainer willst du
hinaus. Ja, Moment. Ich habe gedacht, dass er die Spieler meint, aber jetzt habe ich da heute mal ein bisschen nachrecherchiert. Ja. Er meinte wohl sich, ne? Wusstest du das?
Kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, der Trainer ist der Erste, der gehen muss, auch bei einem Aufsteiger.
Ja, das muss wohl ganz schlimm gewesen sein irgendwie. Der hat sich dann wohl, letztes Jahr musste er sich zu irgendwelchen Spielen oder Trainingsdinger, musste er sich fahren lassen, weil er gar nicht mehr in der Lage war, selbst zu fahren und so weiter. Und dann haben natürlich einige Kommentatoren der Sportmedien gesagt, ob das ein glücklicher Zeitpunkt wäre, erstmal, ob ich sowas überhaupt loswerden muss. Ich meine, ist ja ehrenhaft, wenn er sagt, ich habe auch Schwächen oder so, aber ausgerechnet vorm Spiel gegen BVB, ja, wo du da in diese Hölle reinkommst und dann anfängst, so ein bisschen rumzujammern, ja, dass es dir jetzt so gar nicht gut geht oder dass du Belastung war.
Da muss ich dir widersprechen, weil ich finde das eigentlich eine coole Aktion von ihm. Also, dass er das sagt, dass er also da auch aufmerksam drauf macht, dass das nicht ganz so einfach ist, weil am Ende des Tages ist es halt ein menschliches Business, ne? Auch wenn das Business leider immer größer wird und da auch der Druck riesig ist. Aber kann ich mir schon vorstellen, dass er dann irgendwie. Das ist dann auch. Ich meine, du kommst ja als Trainer wahrscheinlich dann irgendwann in diesen Strudel rein. Ey, jetzt will ich mich auch behaupten, jetzt muss ich aber auch. Und weißt du machst ja selber die Hektik irgendwo. Und dass das zu einer psychischen Belastung führt, ist für mich klar. Und ich finde es auch gut, dass er darauf mal aufmerksam macht. Ne? Also, wie oft sprechen wir darüber, dass psychische Belastungen und psychische Krankheiten im Fußball ignoriert werden, beziehungsweise weggelächelt werden. Also, das. Warum nicht?
Ja, grundsätzlich hast du natürlich recht, kann man alles sagen. Andererseits kann man natürlich entgegnen, vor so einem Spiel, ich sag mal, pass auf, ich finde das im Prinzip genau richtig, was du sagst, ne? Weil man hilft sie auch manchmal, aber das kann man vielleicht Ende der Saison machen oder am Anfang, dass es diese Zeiten gegeben hat oder dass man damit aufpassen muss, dass es einem nicht wieder passiert oder so. Ne? Aber direkt vor so einem Spiel, ausgerechnet in Dortmund, ja, wo die Bude brennt, ja, gerade Paderborn. Weiß ich nicht, werden wir sehen. Ich habe es nur gelesen, ich wollte es nur kundtun, dass mich das überrascht hat, weil das eben außergewöhnlich ist. Ne?
Ja.
Ich würde mal sagen, es ist ein außergewöhnliches Geständnis und jeder sollte für sich beurteilen, ob das vor- oder nachteilig ist. Auf jeden Fall muss man ihn deswegen nicht an die Wand nageln und auch nicht entlassen. Nee, das steht schon genau, mal fest. Nein, also
so habe ich das jetzt von dir auch nicht aufgefasst, aber nee. Ja klar, der Zeitpunkt ist natürlich vielleicht fraglich, vielleicht wurde aber auch darauf angesprochen oder so. Ne? Wie fühlt es sich an, jetzt das erste Mal nach Dortmund zu kommen? Und er sagt dann, ja, keine Ahnung, ist Belastung. Weiß ich nicht, den Kontext, ehrlich gesagt, weiß ich da zu wenig drüber. Aber trotzdem finde ich das wichtig, dass er da auch darüber spricht.
Ja, naja, schauen wir mal. Also auf jeden Fall, wie siehst du denn die Chancen für den SC Paderborn am Wochenende?
Ich glaube, die sind relativ gering, ehrlich gesagt.
Ja?
Ich glaube schon, dass das Borussia Dortmund relativ easy nach Hause schaukelt, das ganze Ding. Klar, die sind eklig, die sind, vor allem werden sie sich hinten reinstellen. Aber das muss Borussia Dortmund ziehen, klare Sache.
Also genau das habe ich auch gedacht. Ne?
Und jetzt bevor kommt das große Aber.
Bevor ich kurz mal in der Historie recherchiert habe.
Oh nee, jetzt machst du hier schlechte Stimmung, oder was?
Nee, aber das ist echt, also das ist wirklich unglaublich. Also Paderborn ist jetzt nicht unser Lieblingsgegner. Es gibt ja keine große Historie, das kannst du dir vorstellen. Ne?
Ja.
Also es gibt da, zum einen gibt es das jetzt mal, ich gucke ja sonst immer nur Bundesliga, aber da wir nicht so viele Bundesligaspiele gegen Paderborn haben, habe ich mal die anderen auch noch mitgenommen. Dann gibt es das DFB-Achtelfinale 2021. Wir erinnern uns, Corona, ja? Null Zuschauer, das muss man dazu sagen. Kannst du dich erinnern an das Spiel?
Dunkel, ich hoffe, ich habe es verdrängt.
Ja, du hast es verdrängt. Also wir sind nicht ausgeschieden, aber stand nach 6 Minuten 1-0 Emre Can, nach 16 Minuten 2-0 Sancho.
Oh.
Dann war Halbzeit, dann nach 2-1 dann in der 79. und in der 90 plus 7. Minute Elfmeter 2-2. Verlängerung.
Ja, doch, jetzt klingelt's.
Ja, das war bei mir auch so. Dachte ich, oh Moment, Elfmeter, letztes Mal war da irgendwas.
Ja,
genau.
Ja.
So. Also in der 90 plus 7. Elfmeter Verlängerung. Und wie dann Haaland, also in der 90 plus 7., ja, wie dann Haaland in der 95. das 3-2-Siegtor schießen konnte, schließt sich mir nicht, ne? Geht ja gar nicht. Du, bei 90 plus 7, da gibt's ja gar keine 95. mehr. Jetzt guck mich nicht so an, das macht Spaß.
Kopftechnisch war ich schon.
Ja, da ist mir so aufgefallen, da stand dann 90 plus 7, habe ich noch nie gedacht. Mann, 90 oh Gott, plus 7, Gott. Ja, ist ja die 97. Und dann hat er nach 95 das 3-2 geschossen. Ja. Also, da macht er dann Haaland, wie sonst, macht er da den 3-2-Siegtreffer. So. Und dann ging es weiter. Und dann waren die jetzt die Bundesligaspiele, die in der Saison 2019-20 stattfinden. Stattfanden. Da gab es, ich sag mal, erst das Rückspiel. Am 23. Spieltag haben wir in Paderborn gespielt. Da haben wir mal locker 6-1 das Ding nach Hause gedudelt. Aber auch da, Besonderheit, also wir haben 6-1 gewonnen. Ja. Und wie stand es zur Halbzeit?
0-0.
Richtig. Siehste, du kennst dich aus. 0-1 Hazard. 0-2 Sancho. 57. 54. 57. 1-2 war dann Elfmeter. Dann 74. 1-3 Sancho. 1-4 85. Hakimi. 1-5 89. Schmelzer. 1-6 wieder Sancho in der 19 plus 1 Minute. So. Das ist natürlich gut, ja. In Paderborn haben wir 6-1 gewonnen. Aber das erste Spiel gegen Paderborn in der Bundesliga am 12. Spieltag. Was endete tatsächlich mit einem 3-3?
Oh ja, da erinnere ich mich noch dran.
Ja?
Da hat Dortmund
ja
3-0, glaube ich, geführt. Kann das sein?
Genau. Moment.
Paderborn hat
zur Halbzeit 3-0 geführt. 5., 37., 43. An das Spiel kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Wo du dachtest, aber haben diese noch alle? Und dann nach dem Wechsel schon 47. Sancho 1-3, 84. Witzel 2-3 und in der 90 plus 2. Minute Reus zum 3-3. Aber trotzdem soll heißen, das einzige Bundesligaspiel gegen Paderborn zu Hause haben wir nur 3-3 gespielt. Aber mit so einem unfassbaren Ergebnis. Dann dieses 6-1, dann dieses Pokalspiel, also immer verrückte Spiele irgendwie, ne? Das wollte ich nur sagen.
Also Spektakel ist garantiert, sagst du?
Bis jetzt war immer Spektakel garantiert, ja. In Paderborn 7 Tore, hier 6 Tore, das ist ein ganz guter Schnitt, finde ich, für ein Bundesligaspiel. Ne?
Ja, nehmen wir mit. Also die Gegentore muss ich jetzt nicht haben, da gibt es ja auch gute Nachrichten. Schlotterbeck und Benze Baini sind beide wieder fit. Das heißt, wir könnten eventuell unseren Schlotti mal wieder hinten sehen.
Ja, fit sind sie noch nicht, aber sie sind im Kader, ne? Wahrscheinlich, habe ich gehört.
Also ich habe auf der Pressekonferenz, ich habe ehrlich gesagt nur den Live-Ticker von der Pressekonferenz gelesen, da hat Kovac gesagt, sind beide wieder fit.
Aha, na gut.
Heißt nicht, dass sie von Anfang an spielen, klar. Also kann natürlich sein, aber ich freue mich sehr auf die Zeit, wenn wir eine Dreierkette haben. Schlotterbeck, Anton, Gadou.
Mit den Jungen. Apropos junge Spieler, ich muss noch mal einmal kurz einen Schritt zurückgehen nach Villarreal. Ja. Da wurde doch dieser Prates da eingewechselt, ne?
Ja.
Aber war das nicht wie alt ist der? Der ist ja 17, ne? Oder? Oder ist er schon 18?
Ich meine, der müsste 18 sein, weil er sonst nicht für Dortmund spielen dürfte, weil er kommt ja aus Brasilien.
Also, dann vergiss das mal wieder. Ist auch scheißegal. Jedenfalls ein ganz junger Bursche, sieht auch noch sehr jugendlich aus, finde ich.
18 Jahre.
Wie der da reinkam und gleich die ersten zwei Zweikämpfe, ey, so brutal, aggressiv, aber fair. Am
gegnerischen gewonnen, 16er auch.
Gewonnen hat, den Ball erobert hat und hat er ja noch mit einem super Pass auf Silva. Silva,
oder? Ja.
Fast das 3-1 noch eingeleitet. Ne? Also muss ich sagen, Hut ab vor diesem Prates. Ja. Ja, also da sind wir in der Defensive, weil da guckt ja, jetzt wird erstmal, wenn Schlotti erstmal ausfällt und Benzi im Bikini, aber wir haben auch die jungen Leute, die stellen schon was dar. Ne? Die geben nicht auf. Ne? Finde ich super.
Okay, Benzi im Bikini, den muss ich mir merken.
Benzi im Bikini.
Okay, Geschichte des Spieltags.
Die Geschichte des Spieltags.
Ja, die Geschichte des Spieltages. Da habe ich mir bestimmt was aufgeschrieben. Ich weiß auf jeden Fall. Also erstmal war es natürlich wieder mal der Spieltag insgesamt mit den Ergebnissen. Muss man ehrlich sagen. Ne? Also Schalke. Ja.
Danke.
Also Ne? Danke, Schalke, ne? Muss man sagen. Hut ab. Also das wollte ich nur so, also die Geschichten, ja, kann man schnell sind abhandeln. Schon die Ergebnisse, ne? Da sind schon ein paar schöne Sachen dabei gewesen, das muss man wirklich sagen. Ne?
Die Schalke brauchen wir jetzt auch nicht zu lange loben, aber danke dafür.
Und nein, aber das haben sie gut, das haben sie definitiv gemacht. Ja, auf gemacht, jeden Fall. Ne? Ja. Ja, also was mich wieder mal, wie war es, waren ja schöne Ergebnisse und auch wieder schöne Spiele, aber ich muss leider wieder zu Elversberg kommen.
Sehr gerne. Hätte ich mir auch aufgeschrieben.
Ich meine, beim ersten Mal dachten wir schon, na, am ersten Spieltag habe ich sie ja schon in den höchsten Tönen gelobt und dann haben wir gesagt, ja gut, komm, erster Spieltag, wir haben so mal ein Spiel gewonnen, da muss man sie gleich mal in die erste Reihe nehmen. Aber wie die jetzt dieses zweite Spiel da nochmal gewonnen haben, ist das nicht unfassbar?
Richtig geil. Lagen ja auch 1-3 zurück zwischenzeitlich in Gladbach. Das musst du dir mal vorstellen.
Ja, das muss man sich mal vorstellen.
Der Borussia Park ist jetzt nicht unbedingt leise, ne? Also da geht's auch ordentlich zur Sache.
Ja. Ich meine, dieses Spiel insgesamt hat sich ja für einige Geschichten bietet sich das an. Wollen wir jetzt kurz, bevor ich jetzt weiter zu Elversberg komme, kurz Gladbach nehmen. Fand ich sehr beeindruckend. Nach der Leistung ist übrigens auch zu Recht. Dass Herr Kleindienst offensichtlich insbesondere seine jüngeren Mitspieler dazu aufgerufen hat, sich doch mal zu versuchen, 90 Minuten zu konzentrieren, ja, vielleicht plus Nachspielzeit, um so ein Spiel nach Hause zu fahren, wenn man 3-1 führt. Und nicht nur immer TikTok zu gucken, ja, wo man immer nach ein paar Sekunden abschaltet.
Also das ist wirklich, also das war also so ein geiles Zitat, aber auch dass sowas, das, also,
hört mal auf. Gibt's die Generation Z auch jetzt im Fußball schon?
Ja, also das ist, ja, mittlerweile ist die ja schon weiter als Generation Z wahrscheinlich.
Wie ist die neue jetzt überhaupt?
Also völlig absurd. Also das ist ein Zitat. Er hat ja auch irgendwo recht, man muss sich da 90 Minuten zusammenzureißen, aber das auf TikTok zu schieben, ist auch wirklich
vogelwild. Ja, fand ich jedenfalls durchaus richtigen, aber auch gleich aus witzigen Kommentar.
Ja, ganz kurz, sagen, ne? um das Ganze abzuschließen, ich bin echt, also Eugen Polanski, da wackelt der Trainerstuhl schon nach dem zweiten Spieltag, meiner Meinung nach. Ne? Letzte Saison gab es da auch schon richtig viel Kritik. Einige haben auch nicht verstanden, warum die im Sommer nicht neu anfangen. Dann dein zurückgekehrter Starstürmer kritisiert jetzt schon die eigenen Mannschaftskollegen öffentlich am zweiten Spieltag. Also wie muss es, also hattest du mal sowas in deiner aktiven Karriere, dass es in der Kabine dann auch so schnell untereinander, ja, so laut wird? Also ich kann mich an meine
Kreisliga-Truppe
kann ich mich daran nicht erinnern.
Ja, ja, aber ich finde, das ist ja grundsätzlich eine grundsätzliche Frage. Früher war alles anders, ja.
Da gab es noch kein TikTok, ne?
Nein, aber ich erinnere was auch so, dass mit untereinander angeht und so weiter. Das ist ja heutzutage, glaube ich, nicht mehr so richtig en vogue, oder? Was meinst du, was wir uns früher angeschrien haben teilweise? Ne? Ich will nur sagen, zum Beispiel einen Leitspruch von Otto Rehagel, habe ich schon das ein oder andere Mal, die Älteren und die öfter dabei sind, werden sich daran erinnern. Ein Leitspruch von Otto Rehagel, der für alle galt. Was vor, während und nach dem Spiel gesagt wird, gilt als nicht gesagt. Sprich, egal, was du sagst. Ja, ob du einen anschreist, fertig cool machst, was auch immer. Das ist alles Emotion, die raus muss. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und so haben wir uns auch verhalten. Ja? Das fehlt mir manchmal heute so ein bisschen. Ne? Da machen manche einen Fehler, mehrere Fehler, wo du denkst, jetzt wach mal auf. Da musst du mal hingehen und sagen, ey, jetzt wach endlich auf. Ne? Aber stattdessen tütscheln sie sich immer oder sagen gar nichts. Also das ist jetzt erstmal eine Ansichtssache. Das ist, wie gesagt, wahrscheinlich nicht mehr so en vogue, das zu tun. Natürlich hat das mal gekracht und ich fand das auch nie schlimm. Ich meine, Entschuldigung, es ist Männerfußball. Da geht's was lachst du jetzt? Da geht's um viel Geld und da geht's um Erfolg.
Ich lach da nicht, ich verstehe das.
Ich bin auch relativ laut
auf dem Platz, ehrlich gesagt.
Ja, dann muss man sich auch mal anschreien. Ne? Also das finde ich jetzt, oder ich sehe immer so, aus meiner Erfahrung und Erinnerung finde ich das jetzt nicht so dramatisch. Ne? Das hat es schon mal gegeben, ne? Also auf jeden Fall. Ne? Aber gut, da muss jeder selber wissen, wie er damit klarkommt. Aber klar, das ist ein Thema natürlich. Also der arme Kerl tut mir ein bisschen leid da in Gladbach. Du hast recht, es könnte jetzt ganz schnell gehen. Ne? Da bin ich auch sicher. Dafür gibt es einfach auch zu viele Trainer.
Aber Elversberg, lass uns da positiv noch weiter drüber sprechen.
Komm, als Finale, ne? Oder? Finale machen wir wieder Elversberg. Ja. Mein Gott. Da liegen die 3-1 zurück. Ja. 3-1 liegen die zurück. Und dann wird in der Halbzeit wird der Trainer noch das Feld ist verwiesen. Hast ja, du mit, hast das mitbekommen?
Ja, war völlig, das nicht also eine, das ist völlig lächerlich.
Ja, ist das nicht eine Unverschämtheit? Also da wird eine so katastrophale Fehlentscheidung getroffen, ja, bei diesem Einwurf, ja, der ja ganz, ganz klar falsch entschieden war. Und der, pass auf, der geht auf den Schiri zu, mein Gott, ja. Und der Schiri hat ja selbst ausgesagt, dass er ihn nicht beleidigt hat, nichts, dass er nur auf ihn zugegangen ist. Und da zieht der dann die gelbe und, naja, nochmal die gelb-rote Karte. Und dann muss der vom Platz, sind ja die eigentlich total Baller oder was?
Ja? Das ist also regeltechnisch da ja tatsächlich ist es regeltechnisch ja richtig, ne? Aber da musst du doch Feingefühl zeigen. Da musst du auch mal sagen, ey, okay, du weißt, dass es jetzt hier gerade nicht geht, aber das ist doch eine menschliche Reaktion auf, ja, auf so einen dummen Fehler vom Schiedsrichter. Sorry.
Ja, das, er geht aber nochmal nicht, wenn er ihn beleidigt hätte oder was geschrien hätte oder getobt
Nein,
hätte.
Hat
aber
er ja nicht,
der
genau.
geht, der geht auf ihn zu. Ja, der, ich meine, dieser Wagner, das ist ja ein ganz sympathischer Kerl und so weiter. Ne? Ja. Also das fand ich echt unsäglich, aber das Geilste, dann sitzt er da oben auf der Tribüne und da gewinnt seine Truppe das Ding 4-3. Ja, ist das nicht schon wieder die, ist das nicht die nächste, die
ja,
zweite
mega, mega,
unglaubliche
mega.
Geschichte, Elversberg? Aber jetzt kommt das Größte. Die Elversberger können nicht rechnen. Die können nicht rechnen. Weißt du, warum nicht? Die haben, die haben ja jetzt Einspruch eingelegt, damit sie diese Wagner-Sperre, der ist ja jetzt gesperrt für das nächste Spiel,
ja,
damit sie diese Wagner-Sperre zurücknehmen. Aber wenn sie rechnen könnten, wüssten sie, besser wäre, er bleibt gesperrt. Denn wenn du mal nachrechnest, das erste Spiel mit Wagner wurde 3-2 gewonnen.
Jetzt
und die erste Halbzeit, so, und die erste Halbzeit unter Wagner stand es 1-2. Das heißt, 135 Minuten unter Wagner stand es 4-4. Und in den 45 Minuten, wo Wagner nicht auf dem Platz war, haben sie 3-1 gewonnen. Da muss ich doch als Verein sagen, dann lassen wir den Trainer noch ein bisschen draußen, oder? Habe ich mir eine schöne Statistik zusammengerechnet?
Deine Statistiken sind wirklich wieder herausragend.
Ja, überleg mal, der geht vom Platz und da gewinnen die 3-1 in 45 Minuten.
Ja, ja, also, klar, klar.
Kannst
du ja mal pitchen. Spielen sie nicht jetzt als nächstes gegen die Bayern sogar?
Ja, das kommt noch dazu. Ja, ja.
Ich glaube schon.
Ding. Also wenn sie das Spiel nicht verlieren, sind sie nächste Woche übrigens wieder bei uns in der Geschichte des Spieltags.
Die stehen aktuell einen Platz über Bayern München, ne?
Ich weiß. Ich find's geil.
Werden sie sich auch einrahmen.
Ja, also ist echt geil, muss ich echt sagen. Finde ich klasse sowas. Ja, dass dieser, ich stehe ja immer ein bisschen auch zu den Underdogs, muss ich gerne mal echt sagen.
Ja, klar. Ja. Also das ist auch wirklich eine Cinderella-Story, ne?
Ja, ja, das ist... So, solange wir die jetzt noch abfeiern können, feiern wir so noch ab, hundertprozentig.
Natürlich, natürlich. Also, ich glaube, dann ist alles gesagt. Wir drücken erstmal Elversberg die Daumen, wir drücken Borussia Dortmund die Daumen und hoffen wir mal, dass es wieder ein spannender Spieltag wird, beziehungsweise aus Dortmunder Sicht ein feierlicher mit vielen Toren.
Ja, glaube ich schon. Also, ich bin da guter Dinge. Wir haben ja gehört, es fallen viele Tore, es müssen sie nur auf der einen Seite fallen, ja, wie bei dem letzten Auswärtsspiel und dann wird das was. Also es gibt ein schönes Wochenende nach einem schönen Sieg und dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich in gleich guter Stimmung, was wir die letzten Jahre ja nicht unbedingt hatten nach so kurzer Zeit Anfang der Saison. Hören wir uns hoffentlich wieder gut gelaunt. Hören wir uns wieder gut gelaunt wieder. Na?
So sieht's aus. Vielen Dank, Michael Schulz. Ich verabschiede mich auch an dieser Stelle. Dann mein Name Julian Schildheuer.
Dir auch vielen Dank, Julian.
So sieht's aus. Es wird geil und ich werde es nicht jede Folge sagen, aber jetzt einmal, das ist die dritte Folge. Wenn ihr diesen Podcast gehört habt, wenn es euch gefallen hat, dann liked dieses Video, liked diesen Podcast auf allen möglichen Plattformen. Das hilft uns ganz besonders, weil dann kriegen vielleicht noch zwei, drei andere davon mit. Ihr seht das, wir bereiten uns vor. Keine Werbung dieses Jahr und wir hoffen einfach nur, dass es euch Spaß macht und wir euch ein bisschen durch die Saison begleiten können und würden uns einfach nur freuen, wenn ihr einen kurzen Daumen nach oben da lasst. Dankeschön. Sage ich nicht jede Folge, aber jetzt war es einmal mal an der
Jetzt Zeit. War, muss aber raus, richtig.
So sieht's aus. Dann tschüss zusammen.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Schildheuer. Alle Folgen auf radio91.2.de und überall, wo es Podcasts gibt.